Zelluloide wird präsentiert von Maxdome. Filme und Serien für jede Stimmung, wann und wo du willst. Einfach einen Monat kostenlos testen und selber entdecken.
Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, Zelluloide Podcast. Heute eine etwas andere Folge, denn ich habe nicht den Carsten und auch nicht den Tristan bei mir, sondern ich habe den Stefan Rick bei mir. Und Stefan Rick ist der Regisseur des Films Die dunkle Seite des Mondes mit unter anderem Moritz Bleibtreu. Und er hat auch Drehbuch geschrieben und also ist praktisch der kreative Vater des Films. Oder ich hoffe zumindest für ihn, dass er es am Ende noch geblieben ist. Weil man hört ja die wildesten Geschichten, aber da kommen wir nachher dazu. Hallo Stefan erstmal.
Hallo Philipp, grüße dich. Schön, dass ich bei euch in der Sendung sein darf. Freue mich sehr. Und bin ein bisschen aufgeregt.
Das ist gar nicht nötig. Wir sind ja nicht live, aber du kannst auf jeden Fall ein bisschen weiter von deinem Mikro weg oder dein Mikro weiter weg. Ich weiß nicht, ob du übers Laptop aufnimmst. Du bist sehr laut. Du bist im roten Bereich bei mir.
Ich hab's quasi über diese Freisprechanlage. Jetzt halte ich es ein bisschen weg. Ist das besser?
Ja, so ist ein bisschen besser. Du musst auf jeden Fall, oder kannst auch ein bisschen mehr Abstand nehmen, dann ist noch besser. Auf jeden Fall, bevor wir zu dem Film kommen, der noch in den Kinos dreht, wenn ich mich nicht täusche, in Deutschland, oder?
Ja. Nee, wir kommen jetzt quasi ab heute in die vierte Woche in die Kinos hier und es läuft ganz gut so. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem Film.
Ich auch. Erstmal spulen wir ganz weit zurück, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ganz weit ist. Wann hast du für dich die Entscheidung getroffen, ich will was mit Film machen?
Also das ist tatsächlich eine Entscheidung, die schon, ich würde sagen, extrem früh in meinem Leben gefallen ist. Und zwar war das tatsächlich, hatte das mit einem Besuch im Kino zu tun, als mein Vater mich in Schneewittchen mitgenommen hat. Und wir mussten in der Schlange anstehen. Und im großen Kino neben Schneewittchen hat es die ganze Zeit so gerumpelt und gekracht und so weiter. Und die Tür war nur durch so einen dicken Samtvorhang quasi verschlossen, der Eingang. Und dann habe ich da, als Sechsjähriger war das, da reingeguckt und habe dann gerade die Eisschlacht auf Hoth, das geil. Imperium schlägt zurück, gesehen. Und ich glaube, mir ist dann 10 Minuten der Mund nicht mehr zugegangen. Und dann habe ich meinen Vater so lange beharkt, bis er mich beim nächsten Mal dann in das Imperium schlägt zurück mitnimmt. Und ab da war sozusagen meine Faszination für Filme und vor allem am Anfang natürlich vor allem für Science-Fiction-Filme und das geboren. Und ich wusste da eigentlich schon, ich will was damit machen. Man hatte ja als 6-Jähriger, 8-Jähriger noch gar keine Ahnung. Und ich wollte eigentlich die ganze Zeit so heutzutage würde man sagen, Creature-Effekt massiv, weil diese ganzen Effekte mit den Außerirdischen und den Monstern und so, ich fand es unglaublich faszinierend. Und ich habe dann aber so irgendwann in der Pubertät gemerkt, so dass ich 2 linke Hände habe und handwerklich nicht sonderlich begabt bin. Und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht, was es denn sonst noch für Berufsbilder eigentlich beim Film gibt und bin dann natürlich drauf gestoßen, da gibt es ja jemanden, der das Drehbuch schreibt und da gibt es ja jemanden, der die Regie führt.
Ungewöhnlich eigentlich, weil alle Kinder denken eigentlich, ich will Luke spielen, ich will der neue Luke werden. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass du schon in frühem Alter gar nicht dich auf die, dass du hinter der Kamera stehen wolltest oder überhaupt einen Job hinter der Kamera gesucht hast, wo alle immer, wenn sie filmbegeistert sind, doch eher Schauspieler werden wollen. War das nie eine Option?
Du, ich glaube, ich hatte da auch ein traumatisches Erlebnis in meiner Kindheit bei meiner ersten Schultheateraufführung, wo ich einen Zeitungsboten gespielt habe. Und ich hatte so einen riesen Stapel Zeitungen, das war auch in der vierten Klasse, und mitten auf der Bühne sind mir diese ganzen Zeitungen auf einmal runtergefallen und ich musste die dann wieder aufsammeln und diese ganzen Blätter, das war, und seitdem hat es mich nie wieder irgendwie vor die Kamera gezogen eigentlich. Vielleicht war das deswegen die natürliche Entwicklung zu sagen, ich will was hinter der Kamera machen.
Das alleine ist schon eine schöne Filmszene eigentlich, die du ja vielleicht mal irgendwann verwursten kannst.
Ja, absolut, ja.
Aber dann, wann hast du dann angefangen in der Kindheit auch mit Super 8 oder wie auch immer Filme zu drehen schon oder Drehbücher zu schreiben oder wie ging das weiter? Erzähle.
Ja, also es ging im Prinzip tatsächlich so weiter, dass ich dann angefangen habe mit der Kamera, der Videokamera allerdings, meiner Eltern Filme und Clips und Sketche und alles Mögliche gedreht habe. Ich habe angefangen, ich wollte eigentlich eben so viel Stop-Motion-Sachen machen. Was ich aber damals nicht wusste und eben auch keine Ahnung hatte, ist, man kann eben mit so einer Hi8-Videokamera nicht Frame by Frame Stop-Motion machen, wie mit einer Super-8-Kamera, wo man aufs Knöpfchen drückt und ein Foto gemacht wird, sondern das war immer ein wahnsinniges Gefrickel, dann hat es mal nicht funktioniert, dann wurden zu viele Frames aufgenommen oder so, und das waren ziemlich frustrierende Versuche waren das, und ich habe dann sozusagen, je älter ich wurde, mit Freunden zusammen immer so kleine Sachen gedreht, so, und irgendwie unsere Schultheateraufführungen dann quasi gefilmt und sowas. Also das Interesse ist dann irgendwie konstant geblieben, ja.
Cool. Es ist lustig, weil ich kenne jemanden, der hat auch sehr amateuristische Filme mit ganz billiger Technik gemacht, aber tollen Drehbüchern, und der hat dann auch, ich habe den Namen vergessen, mein Bruder beim Bund, und mein Bruder hat dann immer diese Videokassetten mitgebracht, und der hat dann später Bang Boom Bang geschrieben. Ich habe jetzt aber den Namen vergessen.
Peter Torwart? Nee.
Nee.
Das ist der Regisseur, ja.
Nee, der, ach, Stern oder sowas? Ich hab den Namen vergessen. Aber das war sehr lustig, weil da auch Freunde von mir mitgespielt hatten, die ich aus dem Hochschwarzwald kannte. Aber das am Rande, es ist lustig, dass dann, ich finde es immer schön, wenn Leute die Passion, die sie in der Kindheit haben, auch später durchleben. Und hast du zufällig, weil du gerade von Video und selber mit Freunden drehen, hast du Wolfpack gesehen, die Doku?
Nee, die habe ich leider nicht gesehen. Nee, okay. Habe ich nicht.
Weißt du aber, worum es geht?
Nee, erzähl.
Weil das ist eine Doku, wo ein Vater hat seine Frau und seine sechs Kinder, fünf Jungs und ein Mädchen in Manhattan in einer Wohnung leben lang praktisch gefangen gehalten. Die durften nie raus. Und er hat die einmal im Jahr oder so oder zweimal im Jahr durften sie raus, dann durften sie aber niemand angucken. Und das Bild von der Welt, was sie hatten, kannten sie ausschließlich, weil sie hatten noch kein Internet, ausschließlich aus Filmen, DVDs, die der Vater gekauft hat. Also sie haben dann Tarantino und andere Filme nachgedreht, haben die Drehbücher so geschrieben, dass sie jeden Satz praktisch sich angehört haben, dann auf Stopp gedrückt haben, aufgeschrieben haben und dann echt so richtig dicke Drehbücher geschrieben haben und es dann mit einer unglaublichen Kreativität, nämlich alles mit Pappe, auch die Requisiten gemacht haben. Also selbst Pistolen, die man laden kann oder wo man die Trommel vom Revolver drehen kann, nur aus Pappe und Duct Tape. Total abgefahrene Doku und also schrecklich natürlich auch diese Geschichte. Aber wow. Unglaublich, ja. Weil das die vollen Filmnerds sind. Und wäre vielleicht auch interessant für dich.
Es ist ein unglaublicher, hört sich unglaublich, den muss ich unbedingt sehen.
Ja. Ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, ob die auch für einen Oscar nominiert ist dieses Jahr. Also sie war von 2015.
Und 2015, Wahnsinn, ja.
Ja, musst du gucken. Ja, und dann ging es ja irgendwann, war dann die Schule zu Ende und dann sagt ja meistens der Vater, was studierst du denn oder nicht?
Genau, also ich glaube, da hatten meine Eltern für mich Jura oder Medizin vorgesehen. Jura, weil ich ja so einen Gerechtigkeitssinn habe. Jetzt, wo ich ein paar Anwälte kenne, weiß ich, das ist gar nicht wichtig, ob man das hat oder nicht.
Lustig, vor allem, wenn man guckt, das Bild des Anwaltes, was du zeichnest in Dunkle Seite des Mondes, ist nicht unbedingt das Sympathischste. Aber, und dann, ja...
Genau, und ich hatte dann aber schon rausgefunden, dass es in Deutschland eben so ein paar Filmhochschulen gibt, in München, in Ludwigsburg und in Hamburg, das waren, und genau, in Potsdam-Babelsberg, so das waren so damals die großen, und genau, habe mich dann, und ich wusste, ich muss da so Praktikum machen, um da genommen zu werden, und habe dann einerseits Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Bochum angefangen zu studieren, und habe dann aber parallel das mit den Kurzfilmen so ein bisschen professionalisiert und auch zuerst ein Praktika bei Film, Fernsehen gemacht, also als Kabelträger hier in den Bavaria-Studios gearbeitet und solche Sachen, damit ich da sozusagen die entsprechenden Voraussetzungen für die Aufnahmeprüfung bekomme. Genau. Und dann habe ich mich in Ludwigsburg beworben mit meinem ersten Kurzfilm, den ich auf Super VHS gedreht habe und wurde natürlich abgelehnt und bin dann erstmal ziemlich ins Grübeln gekommen, habe dann aber weitergemacht und dann haben wir so eine vom Bochumer Hochschulfernsehen so eine alte 16mm Kamera vom ZDF geschenkt bekommen und die habe ich dann fürs Praktikum zur ARRI mitgebracht, die haben die wieder in Stand gesetzt und mit der habe ich dann einen Kurzfilm gedreht und dann wurde ich da in Ludwigsburg angenommen.
Cool, cool. Und dann Studium, normal, ich nehme an, man macht da auch irgendwie eine größere Abschlussarbeit oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich kann jetzt nur für Ludwigsburg sprechen, da ist es tatsächlich so, man produziert jedes Jahr mindestens einen Kurzfilm sozusagen und das sind quasi gleichzeitig die Prüfungen und mein Abschlussfilm war Richtung Leben, so eine Tragikomödie über so einen 40-jährigen Mann, der noch bei seiner Mutter wohnt und der sich eine Thailänderin nach Hause holt und die Mutter versucht dann diese Thailänderin mit allen Mitteln wieder loszuwerden und er versucht, dass die Frau sich in ihn verliebt. Das war eine Tragikomödie und die war dann für den Studio Hamburg Nachwuchspreis nominiert, beziehungsweise hat ihn auch gewonnen.
Wow.
Genau, und das ist halt eben immer ganz wichtig an den Filmschulen sozusagen, dass die Filme irgendwie auf Festivals oder so wahrgenommen werden, damit die Leute, mit denen man dann später auch Filme machen will, einen auch mal irgendwie kennenlernen. Also das ist eben, und das sind für Kurzfilme eben Festivals die besten Foren.
Und gibt es den Film für die interessierten Hörer vielleicht irgendwo auf YouTube oder Vimeo oder gibt es den nur?
Ich habe den mal, genau, den findet man auf Vimeo auch. Ich habe den mal hochgeladen, dann kann man sich da umsonst anschauen. Richtung Leben heißt der Film.
Cool. Ja, und dann warst du fertig.
Genau, und dann war ich fertig. Und da während des Studiums entstand schon die Idee zu meinem ersten Spielfilm Unter Nachbarn. Da in dem Film geht es ja um einen Nachbar, der neu in die Straße zieht und von seinem Gegenüber, der ihm sozusagen auch immer ins Wohnzimmer reingucken kann, die beiden freunden sich an, die beiden Männer. Sie erleben nach einer Disco-Nacht einen schrecklichen Unfall und haben ein dunkles Geheimnis und dann wird der eine Nachbar immer übergriffiger. Und die Geschichte, die basierte eigentlich auch so ein bisschen auf meinen Erlebnissen in Ludwigsburg, beziehungsweise eigentlich nur auf meiner regen Fantasie.
Du hast ein dunkles Geheimnis?
Nee, ich hatte einen Nachbarn,
okay.
Der mir immer ins Wohnzimmer gucken konnte. Und
Komm nach Holland zum Thema ins Wohnzimmer gucken. Mir kann die ganze Welt ins Wohnzimmer gucken.
Ist es so in Holland? Ja.
Ja, in Holland, das ist das Erste, was Deutsche sagen, wenn sie hier sind. Warum habt ihr denn, dass die Wohnzimmerfenster, die gehen ungefähr so bis zur Hüft- oder Kniehöhe, also nach unten, da fangen sie an. Und die sind völlig offen immer. Also es gibt auch in Holland keine Rollläden, höchstens Vorhänge. Und deswegen, wenn man abends spazieren geht, kann man eigentlich so 100 verschiedene Familien beim Fernsehen gucken oder Abendessen beobachten.
Ja, wow. Das ist ja großartig, hätte ich den Film mal dahin transponieren sollen.
Aber da wäre es nichts Besonderes mehr. Da wäre dann so, das wäre ganz normal. Aber gut, Entschuldigung, erzähl weiter.
Nee, gar kein Problem. Genau, und ich hatte da eben so einen Nachbar, der mich immer anfreunden wollte und der aber auch noch bei seinen Eltern gewohnt hat. Und ich hatte immer das Gefühl, er beobachtet mich, weil ich habe hinter seiner Gardine immer so einen Schatten, so eine Silhouette gesehen. Und irgendwann, und hab ich mich echt schon verfolgt gefühlt. Und irgendwann, als er mal irgendwie die Gardine offen hat, dann habe ich gesehen, dass da einfach nur ein Fußball im Regal lag und davor so ein Herrenankleider war. Und dadurch das den Eindruck machte...
die ganzen Abend vorm Fenster stehen und dich beobachten.
Da hat mir meine Fantasie einen ziemlichen Streich gespielt, aber das hat dann letztendlich zu der Geschichte von Unter Nachbarn geführt, genau, der dann eben auch sehr erfolgreich auf Festivals lief und es war tatsächlich sogar eine Zeit lang ein Remake davon angedacht. Ich hatte dann einen amerikanischen Produzenten gefunden, mit dem ich auch mal gearbeitet habe, als ich da Praktikum in New York gemacht habe und dann hatte ich tatsächlich John C. Reilly getroffen in New York und Katie Holmes, die sich für das Remake interessiert haben. Und das ist auch noch nicht ganz totes Projekt. Also wir sind immer noch wieder am am Leute treffen und am versuchen, die Finanzierung zu stemmen. Das läuft halt dort drüben tatsächlich noch wesentlich stärker als bei uns hier über die Schauspieler. Also das heißt, wenn man einen entsprechenden Schauspieler hat, weswegen dann die Investoren sagen, ja, deswegen gehen die Leute ins Kino, kann man auch sozusagen mit einer bestimmten Summe rechnen, mit der man dann den Film finanzieren kann. Aber diese Zusage zu bekommen, der Schauspieler, ohne selber Geld zu haben, um denen eine Zusage für eine sichere Gage zu machen, ist so ein bisschen so ein, wie sagt man, Huhn-Ei-Kreislauf.
Ja, ja, ja. Du kriegst keine Produzenten, wenn du die Schauspieler nicht hast, du kriegst die Schauspieler nicht, wenn du keine Kohlen hast. Genau. Aber ich finde ja, es klingt total spannend. Es klingt für mich wie so ein Kammerspiel in der Straße, oder täusche ich mich da unter Nachbarn?
Es hat kammerspielartige Züge. Es gibt nicht so viele Locations. Nee, es sind tatsächlich diese zwei Häuser, die ganz entscheidend sind. Und es gibt noch ein paar andere Außenlocations, die noch wichtig sind. Aber es konzentriert sich sehr auf diese zwei Häuser. Das ist richtig, ja.
Cool. Gibt's den? Ach nee, das ist ein kompletter Spielfilm.
Den gibt's auf iTunes, gibt's den auf jeden Fall, und auf Amazon Prime gab's ihn oder gibt's ihn, ich weiß nicht, die wechseln ja auch immer ihr Programm, genau.
Okay, cool. Also ist der recht neu, oder? Ich kriege ja in Holland wenig deutsche Filme mit überhaupt, muss ich sagen.
Der ist von 2000, jetzt muss ich gerade selber drin nachdenken, von 2010 haben wir ihn gedreht und 2011 kam er sozusagen raus.
Und genau. Gibt es den auch auf DVD, doofe Frage?
Den gibt es auf DVD auch, ganz genau. Den gibt es auf DVD, dann sind dann da englische, französische und ich glaube spanische Untertitel auch drauf.
Ja. Cool. Das finde ich übrigens vorbildlich. Weil es gibt viele schöne deutsche Filme, die ich dann meinen holländischen Nachbarn ans Herz legen will. Die haben keine Untertitel. Wo ich immer denke, ich finde es total schade, dass ich so... Ich meine, so ein Bang, Boom, Bang zum Beispiel lässt sich kaum übersetzen. Also da geht viel verloren.
Ja.
Aber
ja.
Ich habe beim Gucken von deinem neuesten Film gestern, habe ich gedacht, der wird hier in den Programmkinos, in denen ich fast wöchentlich 2-3 Mal bin, wird der perfekt reinpassen.
Ja, ja. Ja, also, das wäre mal was, ja, nach den Film in Holland zu zeigen, ja. Das finde ich spannend, ja.
Würde, glaube ich, gut funktionieren. Gut, weiter. Unter Nachbarn. Wie ging es dann weiter, die Reise? Ist der gut angekommen?
Der kam sehr gut an, und dazu muss ich aber noch sagen, davor, weil diese Finanzierung von Unter Nachbarn so lange gedauert hat und man ja von irgendwas leben muss, kam eine Produktionsfirma auf mich und die Autorin Celia Clemens zu, mit der ich auch Unter Nachbarn geschrieben habe, und hat gemeint, könnt ihr nicht sowas wie 24 für Kids schreiben? So,
Das war auch wirklich die Frage.
Das war eigentlich der Wunsch vom Norddeutschen Rundfunk, ehrlich gesagt. Sie hätten gerne so eine Hochspannungsserie, so eine Mischung aus. Und wir haben dann gesagt, naja, das müsste eigentlich eine Mischung sein aus 24 Prison Break und Breakfast Club.
Also, krass, aber das für Kinder dann, das finde ich ja hochinteressant.
Foltern und ins Knie schießen. Also, und das war natürlich die große Herausforderung sozusagen. Auch ja, wir wollen tatsächlich etwas erzählen, was so wahnsinnig spannend ist und was mich auch, sage ich mal, an die Serien meiner Kindheit erinnert. Irgendwie wie Tim Thaler, falls du dich daran noch erinnern kannst, oder Patrick Packard, das waren so im ZDF.
Ja, kenne ich, das waren die großen Dinger, die kamen irgendwie alle einmal im Jahr und die hatten irgendwie so einen Special-Status, weiß ich nicht.
Genau. Es waren immer so 6 Teiler, die liefen immer so Miniserien, würde man heutzutage sagen. Die liefen immer vor Weihnachten und die waren eigentlich, wenn man es jetzt mit heutigem Fernsehen vergleicht, schon total weit, weil das waren Science-Fiction-Geschichten, das waren Mystery-Geschichten. Damals auch recht aufwendig gemacht. Ich weiß gerade da, bei Patrick Packard, da ging es ja darum, dass die Gemüse am Nordpol anbauen. Ja, und irgendwie so böse Gangster, die die ganze Zeit mit Hubschraubern und Maschinengewehren da rumlaufen, irgendwie die Hauptfigur verfolgen, weil sein Vater eben der Erfinder dieser besonderen Züchtungsmethode ist. Und bei Tim Thaler verkauft er ja sein Lächeln.
Ja, unglaublich. Also ich finde auch, man muss mal kurz den Hörern, weil wir haben viele Hörer, die sowas nicht mehr mitbekommen haben. Das kann man sich nämlich gar nicht mehr vorstellen, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine Serie produzieren und das wirklich so ein Event war. Damals gab es keine privaten Sender. Deswegen, ich weiß noch, dass zu der Zeit, als diese Serien liefen, praktisch die Bravo und Pop Rocky und Popcorn und wie diese ganzen Scheißblätter hießen, echt auf den Titelseiten die Schauspieler waren. Das würde heutzutage, oder ich weiß es nicht, ich weiß, gibt es die Bravo überhaupt noch, aber dass sowas überhaupt möglich ist, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Da hat auch jeder in der Klasse drüber gesprochen, so wie wenn Wetten, das lief, am Montag alle drüber gesprochen haben.
Ja, absolut. Das waren wirklich, also das waren echt richtige Events und für die ganze Familie und für die Kids war das natürlich großartig. Also ich habe, deswegen hatten wir auch beim Schreiben dann von Allein gegen die Zeit, hatten wir tatsächlich natürlich auch diese Vorbilder und natürlich auch so Filme wie Goonies und so weiter im Kopf. So, also wirklich die Abenteuerfilme unserer Kindheit, die wir auch geliebt haben, ja.
Wie, ich meine, du bist es gewohnt gewesen, einen Film zu budgetieren. Jetzt musstest du eine Serie drehen. Hat man da manchmal dann, dass man so eine Bottle-Episode drehen muss, um wieder weiter drehen zu können? Oder ging das die ganze Zeit gut?
Also bei uns war das so, dass wir hatten die erste Staffel schon auf 13 Folgen konzipiert. Wir hatten auch schon alle 13 Drehbücher geschrieben. Ursprünglich, also es war tatsächlich da eher so, wir hatten am Anfang 15 Episoden. Und da war tatsächlich so eine Bottle-Episode mal dabei, wo man wusste, so okay, die muss jetzt billiger sein als die anderen. Und dann war es aber so, dass uns das Budget gekürzt wurde. Und dann haben wir quasi, und das hat der Sache ehrlich gesagt ganz schön gut getan, dann diese zwei Episoden noch zu einer zusammengedampft. Und dadurch haben wir es, glaube ich, geschafft, relativ gleichbleibend die Spannung zu halten. Das ist insgesamt, deswegen sage ich auch, es ist mehr Prison Break als 24. War die Prämisse natürlich, dass fast alles in einer Schule spielt, also wir wenig Außenmotive hatten und nur so war das quasi, weil es dann doch im Grunde Low Budget war, irgendwie als Serie zu stemmen, ja, aber das ist ja oft eine, also gerade siehst du ja auch bei so Serien wie der Tatortreiniger oder so, dass die Einschränkungen eigentlich dann auf einer anderen kreativen Ebene was erzeugt, was eine unglaubliche Kraft entwickeln kann. Ne?
Ja, ich kenne leider den Tatortreiniger nicht, weil das gibt es ja auch nicht. Aber ich weiß, dass das sehr, sehr gut sein soll. Und wie war das für dich als Künstler? Ich mache ja, bin auch Künstler, aber ganz anderes Spektrum und oft werde ich, du malst Teddybären, male ich unter anderem und dann wird gesagt, du bist ja Kinderkunst und ich versuche immer deutlich zu machen, eigentlich, klar, Kinder dürfen das auch hängen, aber meine Käuferschicht ist eher mein Alter als für Kinder, aber es gibt doch immer welche, die für Kinder kaufen, habe ich auch kein Problem mit. Aber wie war das für dich? Hättest du nicht dann am liebsten gesagt, ach Mann, können wir das nicht für Erwachsene machen? Oder wie war dir das völlig recht? Weil man Kinderfilme kriegt dann in seinem direkten Umkreis und in seiner Altersklasse natürlich keine Sau mit, dass man das so eine Serie gemacht hat.
Nee, das ist völlig richtig. Also Kinderserien oder Kinderfilme sind wie die Paralympics. Das finden alle irgendwie total nett und ehrenwert, dass man das macht. Aber es wird so ein bisschen belächelt. So, also innerhalb der Branche auch. Und das Gute ist, auf der anderen Seite, du kannst dich da ziemlich austoben und unterhalb des Radars Dinge machen, die man sonst eben nicht so machen kann. Ja. Und in dem Fall war es mir ehrlich gesagt sehr recht, dass wir das für Kinder machen, weil ich wollte jetzt nicht sozusagen ein deutsches 24 schaffen.
Also das finde ich auch gut, also löblich.
War ich auch viel zu sehr Fan von 24 und ich fand oft zu Serienversuche, so wie es gab ja neben zum Beispiel Sex in the City, gab es ja dann so eine deutsche Version, alles außer Sex. Das war alles ganz gruselig, ehrlich gesagt. Also,
aber sag mir was, ich bin der größte Ricky Gervais-Fan. Ja? Ich habe The Office geliebt. Und deswegen kann ich bis heute dieses Stromberg-Ding nicht ernst nehmen. Zumal Ricky Gervais den ja sogar verklagt hat, weil der einer der wenigen war, die das einfach gemacht hatten, ohne eine Lizenz anzufragen. Aber das nur am Rand.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass er den verklagt hat, ja. Also bei Stromberg, da bin ich ein bisschen gnädiger, muss ich sagen, weil die haben es geschafft, so was Eigenes draus zu machen. Ist natürlich, ich meine, Ricky Gervais ist natürlich großartig und ich liebe das auch. Im Falle von Stromberg würde ich sagen, sozusagen, die haben es geschafft, sich dann zu lösen vom Original. Aber, das wusste ich nicht. Ich dachte natürlich, dass das so ein offizieller Franchise ist.
Ja, nee, jetzt inzwischen schon. Ja. Aber gut. Und das Ding ist, glaube ich, hat doch auch irgendwelche Preise. Irgendwann hat dein Bruder, mit dem ich ja befreundet bin, irgendwas gepostet, ist doch, oder ziemlich erfolgreich gewesen auf jeden Fall.
Also wir waren wirklich mit der Serie extrem erfolgreich auf allen internationalen Kinder- und Jugendfestivals. Wir waren dann sogar auch in der Erwachsenenkategorie hier für den Deutschen Fernsehpreis nominiert und für, was ich mich natürlich besonders gefreut hat, für den International Emmy Award. Das war natürlich echt eine wirklich große Sache und da sind wir auch dann alle nach New York geflogen zur Preisverleihung. Und da einfach nominiert zu sein, das war schon wirklich cool, muss ich sagen. Also das hat dann auch sozusagen innerhalb der Branche ein paar Wellen geschlagen. Auch wenn tatsächlich beim Kinderfernsehen es nach wie vor so ist, dass es hat weniger Budget als Erwachsenenfernsehen, was ich auch nicht so ganz verstehe. Und wird dann letztendlich auch natürlich nicht so sehr geguckt. Außer von den Leuten, die selber Kinder haben.
Krass, und das bei, wo Steven Spielberg gezeigt hat, wie gut man Kinderfilm und Fernsehen machen kann. Aber wie schwierig war es denn, mit Kindern zu arbeiten?
Also ich muss sagen, ich hatte am Anfang, weil ich zu Filmschulzeiten noch nie was mit Kids gemacht hatte, habe ich irgendwie ziemliche Bedenken gehabt und dachte so, oh weia, ich kann nicht mit Kindern, Kinder können mich nicht leiden und ich kann mit Kindern nichts anfangen. Und das hat sich aber schon am Tag 1 als völlige Phobie herausgestellt. Nee, das war großartig und ist auch eine großartige Erfahrung, weil Kinder einem immer ein sehr, sehr direktes Feedback geben. Man muss seine Regieanweisungen sehr klar formulieren und das hilft einem auch im Umgang mit professionellen Schauspielern, die einfach auch kein Gelaber haben wollen, sondern die klare Ansagen haben wollen, ja, und konkrete Ansagen. Und gerade bei Kindern muss man einfach sehr, sehr konkret sein, wenn man mit denen über ihre Texte spricht oder warum sie jetzt was machen sollen. Und das ist eine unglaubliche gute Übung, um sich zu disziplinieren auch. Ja.
Cool. Und dann kam schon die Idee, nehme ich mal an, für den Film jetzt in dir auf? Oder hattest du die Story schon vorher im Kopf? Oder wie hat sich das alles entwickelt?
Also das war so, einer der Produzenten jetzt von Der dunklen Seite des Mondes hatte meinen Debütfilm Unter Nachbarn eben auf dem Festival gesehen. Und hat mich dann eben angesprochen und hat gesagt, ja, wir haben hier eine Romanverfilmung von Martin Suter, Die dunkle Seite des Mondes. Und ich habe jetzt deinen Film gesehen, hier geht es ja auch um eine Figur, die moralisch Zweifelhaftes tut und wir werden trotzdem, gehen wir mit ihr, würde dich das nicht interessieren. Und ich habe natürlich, weil ich den Roman schon kannte und wusste, wie stark und spannend der ist, habe ich erstmal gesagt, na klar, lass uns mal treffen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben beschlossen, das gemeinsam zu machen. Und es war ein riesen Glücksfall, weil dieses Projekt schon über 10 Jahre Entwicklung auf dem Buckel hatte. Also ursprünglich hat, der heißt Nicolas Duval, das ist der Produzent von Ziemlich beste Freunde, der hat sowohl die Rechte an Small World gekauft, der mit Gérard Depardieu verfilmt wurde, als auch eben der dunklen Seite des Mondes und hat damals versucht, einen französischen Film zu produzieren. Es wurde auch ein Drehbuch geschrieben. Und weil aber die Hauptfigur sehr so gewalttätig ist und so viel böse Dinge tut, hat er keine Investoren gefunden, die quasi in den Film geglaubt haben. Dann gab es noch mal einen Versuch eines amerikanischen Drehbuchautors, David Marconi, der auch unter anderem den Will Smith-Film Staatsfeind Nummer 1 geschrieben hat. Hat auch ein Drehbuch geschrieben zur dunklen Seite des Mondes, das auch nicht finanziert wurde, aus ähnlichen Gründen. Und dann kam ich irgendwann ins Spiel.
Es ist für mich total befremdlich, dass, wenn ich mir Hollywood-Filme oder überhaupt Filme angucke, dass Gewalt ein Grund ist, nicht finanziert zu werden.
Ja, also ich muss auch jetzt sagen, wenn wir den Film auf amerikanische Festivals schicken, ich will da jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber es gibt eine gewalttätige Szene, wie du ja weißt.
Die in der Küche?
Die in der Küche, genau.
Ja, das ist natürlich ein No-Go.
Genau, das hat uns jetzt zum Beispiel der Chef vom Miami Film Festival hat uns geschrieben, er findet den Film toll und so weiter, aber er kann es seinem Publikum nicht zumuten.
Oh Gott, es ist echt schwer, es ist sehr bigott, ne?
Es ist sehr schwer zu, wenn man drüber nachdenkt, was in amerikanischen Filmen wie mit dem Sterben von Menschen umgegangen wird und einer Moral der Selbstjustiz, wie das quasi völlig unhinterfragt zelebriert wird Und sozusagen diese Szene aus der Küche bei uns, die dann so kontrovers ist, dass man die nicht zeigen kann. Also es zeigt so ein bisschen das absurde Verhältnis, ja,
Ja, und
zu.
übrigens, wenn ich auch noch am Rande anmerken darf, die Fleischesser-Nation Nummer 1 auf dem Planeten. Aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und ja, aber krass, also das, ja gut. Und dann hast du die anderen Drehbücher selber mal gelesen?
Ich habe nur eine deutsche Übersetzung des amerikanischen Drehbuchs gelesen und da hatte ich dann das Gefühl, dass, weil der Drehbuchautor wahrscheinlich auch nur eine ins Englische übersetzte Fassung des Romans bekommen hat, dass da schon so kulturell viel verloren gegangen ist und dann bei seiner Bearbeitung und dann wieder Rückübersetzung ins Deutsche, da war mein Eindruck, dass sind so viele Kernelemente des Suthersen Romans irgendwie auf der Strecke geblieben, dass er dieses Buch, so wie er es geschrieben hat, eigentlich völlig ohne die Romanvorlage hätte machen können. Das hat für mich einfach nicht die Essenz des Romans herauskristallisiert und deswegen haben wir dann in der gemeinsamen Arbeit beschlossen, wir müssen das nochmal völlig neu angehen und nochmal neu das Drehbuch schreiben. Und so ist dann so ein, sag ich mal, knapp dreijähriger Prozess in Gang
Krass.
gebracht worden, in dem wir dann den Film geschrieben und vor allem auch, und das war auch eine Schwierigkeit, natürlich bei uns auch finanziert haben, die Suche nach Finanziers, Filmförderungen und Sponsoren.
Wie
Genau.
sieht es mit der Refinanzierung aus? Wirst du in den schwarzen Zahlen landen mit dem Film, was ja heutzutage echt ein Glücksfall ist?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Also, in den schwarzen Zahlen, da müssten wir tatsächlich noch mal ein paar Zuschauer zulegen. Also, der läuft jetzt im Moment sehr stabil. Wir peilen im Moment etwas über 100.000 Zuschauer an. Ich hoffe, das schaffen wir. Ich weiß nicht, ob du den deutschen Film Stereo gesehen hast.
Nee.
Das war auch ein Thriller mit Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu. Der hatte so um die 80.000 und der lief letztes Jahr auf der Berlinale und war sehr, sehr viel beworben. Und trotzdem, wenn man es sich nicht leisten kann, so eine wirkliche Marketingmaschinerie mit Plakatierung und Trailerschaltung in den großen Kinos, dann ist es auch immer ganz viel Glück und Mundpropaganda, sodass sich so ein Film so lange hält. Und wir hatten jetzt sehr viel Glück auch, dass wir jetzt in die vierte Woche kommen und auch fast dieselbe Anzahl an Kinosälen immer noch haben, weil auch die Kinobetreiber am Anfang sehr skeptisch waren. So, ja, der Film ist ja ganz schön gewalttätig und so und die Figur ist nicht sympathisch und so. Und die haben da natürlich auch Sorge. So, klar, weil natürlich so Komödien einfach viel, viel einfacher dann laufen. Und ich bin eigentlich ganz. Wenn man das jetzt alles mal sozusagen in Betracht zieht, bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie es läuft, weil der Zuschauerstrom ist sehr stabil. Ich bin jetzt auch gerade auf so einer Tour unterwegs durch Deutschland. Ich fahre jetzt in die Kinos immer. Die sind dann zwar nicht immer ganz voll, weil der Film, wie gesagt, jetzt schon bald 4 Wochen läuft, aber die Leute, die dann sich den Film angucken und Fragen stellen, sind einfach wahnsinnig interessiert und es kommt auch durchaus Kritisches und so weiter. Aber ich finde, das ja ist immer wahnsinnig spannend, sich einfach mit dem Publikum auseinanderzusetzen und deren Wahrnehmung auch und deren Betrachtung irgendwie mitzukriegen.
Ja, cool. Ja, ich meine, das macht ja Kevin Smith so, dass er praktisch nur noch mit seinen Filmen oder vor allem mit seinen Filmen durch die Lande zieht und Q&As macht und dann halt irgendwie 70 € Eintritt und dadurch ist er ein reicher Mann. Aber der ist natürlich jetzt auch schon eine Celebrity. Den gucken sich die Leute halt auch einfach so gerne zum Sprechen an. Aber so finanziert er natürlich seine Filme. Du hast aber, wie du es gerade eben schon, du hast gerade eben schon einen Namen, du hast natürlich eine absolute Traumbesetzung für diesen Film. Also deutsche Schauspieler oder deutsche Filme an sich sind ja sowieso immer eine schwierige Sache. Also der Carsten zum Beispiel, mit dem ich den Cast mache, dem habe ich jetzt Victoria ans Herz gelegt gehabt und er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, weil er so viele schlechte Erfahrungen mit deutschen Filmen gemacht hat, dass er sich da immer sehr schwer tut. Aber so Moritz Bleibtreu, ich glaube, da gibt es niemanden, der so im Gegensatz zu so einem Til Schweiger aktuell, der da nicht sagt, geil, cooler Schauspieler. Und dann noch Jürgen Prochnow. Und ich habe den Namen gerade nicht von diesen Sekten-Heini oder diesen Esoterik-Heini.
André Hennecke.
Genau. Also die, und so viel kann ich auch sagen, die Schauspielleistungen sind alle on spot. Also es gibt nie so, dass man denkt, oh, das ist aber schlecht geschauspielt. Also da hast du, die hast du gute Regie geführt, die Leute. Und was für ein geiles Gefühl ist das, frage ich mich jetzt für jemand, der selber Filmfan ist, wenn er irgendwann hört, hey, und der Moritz Bleibtreu, der ist wirklich dabei. Und der Jürgen Prochnow war auch.
Das ist natürlich ein großartiges Gefühl, zu wissen, dass man diese Jungs mit an Bord hat, weil die natürlich neben dem, dass sie ganz große Schauspieler sind, auch eine Gravitas mitbringen. Das heißt, das ist ja eben das Schwierige, so du hast einen Film gemacht, wer guckt ihn denn? So, und dann, wenn du eben, dann brauchst du eben Schauspieler, die eben auch eine eigene Fanbase haben, wo man weiß, irgendwie Moritz, der hat einfach auch seine Fans, die gehen dann auch rein, egal ob es jetzt eine Komödie ist oder ob das ein Thriller ist, ja. Und das hilft natürlich wahnsinnig. Und bei Moritz war natürlich auch ganz wichtig, weil diese Figur eben so viele schlimme Dinge tut bei uns im Film, dass es jemand ist, dem das Publikum auch bereit ist, in die dunkelsten Stunden zu folgen. Und das ist eine Qualität, wie ich finde, die er absolut mitbringt, sozusagen, dass er eine Ausstrahlung, eine Kernwirkung hat, die uns als Zuschauer abholt und so, dass wir ihn auch nie komplett verlassen, selbst bei den bösen Dingen, die er tut. Und mit Jürgen Prochnow, das war für mich ein absoluter Traum, mit ihm zu arbeiten. Das Boot ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und auch viele seiner anderen Arbeiten. Ich meine, der hat ja von Beverly Hills Cop über Der Wüstenplanet, Da Vinci Code, Der englische Patient, so viel große internationale Filme gemacht und in denen mitgewirkt. Und zu dem Zeitpunkt, als wir ihn angefragt haben, war er auch gerade in Los Angeles und wir haben ihn an einem Freitag das Drehbuch dorthin geschickt und an einem Montag hat er angerufen, hey, geil, lass uns treffen. So, wow. Und dann haben wir uns ein paar Wochen später in München getroffen und haben gemerkt, wir passen irgendwie total zusammen und lass uns diesen Film machen. Und das war für mich natürlich ganz großartig. Also einfach, weil man mit jemandem zusammenarbeitet, den man selber nur aus Hollywood-Filmen kennt, ja, oder vor allem aus Hollywood-Filmen. Ich habe ihn natürlich dann zu allem Möglichen ausgefragt, ja.
Du kennst jetzt alle Inside-Stories, genau, wer mit wem und überhaupt. Der Look des Films ist übrigens auch absolut Sahne. Ich weiß nicht, wie viel das Post-Production war und wie lange du da saßt, aber der Look ist absolut clean. Die Naturaufnahmen sind sehr echt. Also ich bin gerade am Fasten, ja. Und deswegen, ja. Da hat man sowieso, fühlt man sich ein bisschen kälter immer. Und dann diese Waldaufnahmen und Nebel und Regen und ich weiß nicht, ob du The Revenant gesehen hast.
Ja, The Revenant habe ich natürlich auch schon gesehen.
Und,
ja.
und ich finde, dir gelingt es ähnlich gut überhaupt so die Natur. Und zwar nicht die Natur, wo man nur jetzt blühende Blumen sieht, sondern auch diese andere Seite. Einfach, dass man praktisch das Laub förmlich riecht. Aber es gab eine Szene, darauf wollte ich eigentlich hinaus, so eine Verfolgungsjagd, sondern eine Art Wettrennen, das ein bisschen unrühmlich endet. Ich will auch hier nicht spoilern.
Ja.
Jetzt habe ich mich schon ganz oft, gerade bei so Hollywood-Filmen, die extrem viel Effekte und was weiß ich was haben, dass ich mich frage, wenn man das im Drehbuch schreibt, ist das ja alles noch einfach, aber hat man dann jemanden, der sagt, so eine Art Stunt-Koordinator oder so ein Action-Typ, der sagt, okay, so musst du das drehen, anders geht es gar nicht, und weil es sieht perfekt aus. Also es ist nicht so, dass da irgendwo man denkt, oh, das ist ja typisch deutsch, sondern es ist jetzt keine lange Szene von 5 Minuten, bevor die Leute am Ende sauer sind, hör, ich habe jetzt Fast and the Furious 5 erwartet oder sowas. Aber wie bist du da rangegangen? Du hast ja keine Erfahrung mit solchen Szenen gehabt. Oder ist das für einen Regisseur egal eigentlich?
Also es hilft immer. Also ich sag mal so, ich habe durch Allein gegen die Zeit habe ich so ein bisschen Erfahrung mit solchen Szenen gesammelt. Und man hat natürlich trotzdem immer, und auch bei Unternachbarn gab es auch vergleichbare Geschichten. Man hat natürlich immer einen Stunt-Koordinator und auch Stunt-Jungs in dem Fall tatsächlich mit dabei. die mit denen man das vorher auch mit gemeinsam mit den Schauspielern dann an einem Wochenende, in dem Fall trifft man sich, erarbeitet erstmal, spricht über die Szene, dann schlagen die der Stunt-Koordinator schlägt was vor, für was die Choreografie angeht. Dann spricht man darüber, beziehungsweise ich sage ihm vorher auch schon, so wie ich es mir ungefähr vorstelle, dass ich dann sage, ich will jetzt nicht zu viele Mätzchen haben, nicht zu viel rumgefliege, sondern das ist eher simpel halten und so weiter, weil je nach Tonalität eines Films ist ja ein opulenter Kampf oder eine opulente Geschichte dort gut, oder manchmal muss es eben sehr, sehr pur und sehr reduziert sein, ja, um die entsprechende Wirkung zu entfalten. Und dann spricht man das natürlich auch mit den Schauspielern ab. In dem Fall haben ja Moritz und Jürgen vieles auch selber gemacht. Genau, und dann, dass die dann auch sozusagen bei den Parts, die so ein bisschen dann, wo man eben nicht sagen kann, ja, ich kann jetzt da auf den Stuntman schneiden, sondern ich muss natürlich eure Gesichter dabei sehen, dass man das machen kann. Genau.
Ja, ich muss mal kurz da doch, also es ist kein Review, aber doch sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich habe bei ungefähr bei der Hälfte, habe ich gedacht, oh Gott, weil ich nicht wusste, in was für eine Richtung er geht, ja, habe ich gedacht, oh, das ist am Ende so ein Arthouse-Ding, wo jetzt dann irgendwann, so, ich habe Probleme generell mit Drogentrips in Filmen. Aber bei dir fand ich super. Ist ja nicht so, als ich bin hier in Holland, hier kann man sich Pilze ganz normal im Laden kaufen, also so Magic Mushrooms. Und ich fand das sehr gut umgesetzt, aber ich habe gedacht, ist das jetzt so eine typische Manager-Selbstfindungs-Identitätskrisen-Film? Aber dann, ab der Hälfte, letztes Drittel, nimmt der Film unglaublich an Fahrt auf und kommt ein Thriller-Aspekt noch dazu, der dann das Ganze irgendwie schön zusammenbindet und mir dann doch sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich fand den Film, fand ich wirklich gut, aber vielleicht möchtest du mal, bevor wir dann nämlich weitergehen und weg von dem Film, noch mal kurz erklären, worum geht's in dem Film eigentlich? Also ohne zu spoilern, und warum sollen die Leute ihn sich angucken?
Also in dem Film geht es um den Wirtschaftsanwalt Urs Blank, der in der Lebenskrise steckt und der eine junge Frau kennenlernt, mit der er psychedelische Pilze nimmt und durch die Einnahme der Pilze sich seine Persönlichkeit fatal verändert und lange geglaubte aggressive Impulse plötzlich unkontrolliert aus ihm herausbrechen. Genau, das ist seine Geschichte und wir folgen ihm, und ich glaube, es lohnt sich, den Film zu gucken, weil es zum einen eine Parabel auf die Gesellschaft ist, aber weil es auch die Geschichte eines Mannes ist, der sich selbst verliert und auf die Suche nach sich selber geht im Wald.
Cool. Jo, jetzt, was mich auch unglaublich interessiert, ich habe gesagt, drei All-Time-Favorites von dir. Ich weiß, dass wenn man Filme liebt, dass das sauschwer ist, und wir sagen auch einfach drei von wahrscheinlich 50. Es könnten jetzt auch ganz andere sein, weil sonst tut man sich unglaublich schwer, drei All-Time-Favorites zu wählen, die du kurz vorstellen möchtest.
Ja. Ich dachte, also es gibt drei Filme, die jetzt auch gar nicht unbedingt jetzt was mit diesem Film zu tun haben, vielleicht auf verschiedenen Ebenen.
Muss es ja auch gar nicht.
Also wenn ich jetzt drei Filme nennen müsste, dann wären es vielleicht The Wrestler, Einer flog übers Kuckucksnest und Blade Runner. Das sind vielleicht so aus so sehr unterschiedlichen Richtungen Filme, die ich immer wieder verdammt gerne gucke, also die mich immer wieder beeindrucken. Also The Wrestler mit seiner unglaublichen Körperlichkeit und gleichzeitig Sensibilität und Emotionalität. Ich finde die Stimmung in Blade Runner unglaublich, diese Melancholie der 80er Jahre. Und Einer flog übers Kuckucksnest ist natürlich auch eine schauspielerische Tour de Force mit Jack Nicholson.
Ist auch in meiner All-Time Top 10 übrigens, oder All-Time Top 9. Ja. Wir haben das mal spaßhalber gemacht, obwohl ich im Nachhinein auch gedacht habe, hier und da würde ich noch was ändern, aber der wäre sowieso drin. Ja, und ich weiß nicht, ob du, ich habe nämlich die Michael Douglas Biografie gelesen, und ich wusste gar nicht, dass schon der Vater von Michael Douglas die Rechte zu Einem Flug übers Kuckucksnest, ja, und dass genau. Michael Douglas kreativ doch verdammt involviert ist in diesen Film, weil die Leute vergessen das meistens, aber dass er doch sehr viel gearbeitet hat und gesucht hat. Und in Deutschland denken die Leute nämlich auch gerne, dass Produzenten einfach nur welche sind, die das Portemonnaie rausholen. Aber ich meine, Leonardo DiCaprio hatte ja auch Wolf of Wall Street produziert und der ist da auch irgendwie, glaube ich, über 10 Jahre mit schwanger gelaufen. Und ja, toller Film, finde ich auch. Und deutsche Filme. Lass uns kurz noch über deutsche Filme reden. Welche deutschen Filme gefallen dir richtig gut?
Also mein absoluter Lieblingsfilm ist tatsächlich Das Boot. Also ich finde das, also von deutschen Filmen, das ist nach wie vor, es gibt ja auch Filme, die, wenn man sie guckt, gut oder schlecht altern. Also das heißt, gerade Zeitgeistfilme sind ja oft so, dass sie sehr schlecht altern. Die Musik kommt einem auf einmal völlig anachronistisch vor. Und Das Boot ist so ein Film, oder auch die sechsteilige Serie, die wirklich, wirklich ganz, ganz großartig ist. Victoria finde ich tatsächlich auch einen absoluten sehenswerten Meilenstein auch. Der kam ja erst letztes Jahr raus und läuft ja zum Teil auch immer noch im Kino. Finde ich ganz großartig. Und dann gibt es einen Film, das ist auch einer meiner lieblingsdeutschen Filme, aber den kennt kaum einer, der heißt Der Wald vor lauter Bäumen. Der lief in Sundance auf dem Festival und ist von Marin Ade. Und da geht es um eine schwäbische Lehrerin, die sozusagen von ihren Schülern total tyrannisiert wird und die von ihrer Persönlichkeit so ist, dass sie sich nicht wehren kann. Also es ist eigentlich, hört sich so ganz nach schrecklichem deutschen Film an, aber ist wirklich, weil man auch sehr viel lachen muss und das Lachen bleibt einem auch gleichzeitig im Halse stecken.
Ich fände es schön, wenn es ein Revenge-Film werden würde, der sehr blutig wird, so die kleinen Bratzen umballern, ja. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nee, ist eher so ein Psychogramm auch, und aber sehr, sehr, sehr fein gezeichnet.
Ich muss dich auch noch jetzt, weil du selber Serien gemacht hast und vorhin auch Serien erwähnt hast, wenn du Top 3 Serien aussuchen müsstest, und ich sag jetzt mal US, was wäre da dabei? Ich schätze mal Breaking Bad, oder nicht?
Ach, das ist eine gute Frage. Also Breaking Bad wäre wahrscheinlich dabei. Ich muss mir überlegen, welche Serien mich als erstes wirklich so süchtig gemacht haben. Das war Six Feet Under, weiß ich. War so die erste Serie, wo ich so Binge-Watching gemacht habe. Dann natürlich diese ganzen 24-Staffeln, aber da wird man ja wie so ein Junkie dann, ja.
Ja, voll. Ey, es gibt nichts Schlimmeres als wie ich mit meiner Frau. Wir hatten da noch, jetzt könnten wir es nicht mehr. Ich bin Vater von 3 Kindern.
Ja.
Aber wie oft wir um 3 Uhr nachts oder so uns angeguckt haben, wir dieses. Und wir so, hey, komm, noch eine Folge. Das geht nicht. Und das ist so schlimm. Es ist, und man, ja, es ist natürlich auch teilweise ethisch höchst fragwürdig, diese ganze Folterscheiße, aber trotzdem, es funktioniert verdammt gut. Und wenn man es nicht zu moralisch daran geht, finde ich auch 24, war auch übrigens meine erste richtig krasse Binge-Watch-Serie.
Genau, das sind eben diese Serien, die eigentlich die Grundlage geschaffen haben für all die Serien, die jetzt gekommen sind. Ja, auch das Prinzip des Cliffhangers, das ist natürlich das, was wir auch dann zum Beispiel bei Allein gegen die Zeit sozusagen immer dieses gemeine Ding am Ende. Ich meine, das haben schon damals diese Schwarz-Weiß Flash Gordon-Serie hat es ja auch gemacht.
Selbst Lindenstraße macht Cliffhanger, glaube ich, am Ende
genau,
immer, oder?
Lindenstraße hat ja auch so Cliffhanger gemacht. Ja. und Sopranos, muss ich sagen. Sopranos ist auch eine der Serien, die ich wirklich so verschlungen habe und die mich süchtig gemacht haben. Ja.
Cool. Hey Stefan, es war super cool, mit dir zu reden. Höchst interessant, höchst informativ. Und Leute, schaut euch die dunkle Seite des Mondes an. Des Monats wollte ich schon sagen. Aber das ist dann der Montag ist vielleicht die dunkle Seite der Woche. Noch eine Frage. Bist du schon an neuen Projekten dran oder wird jetzt noch ein bisschen Promo gemacht? Oder hast du schon eine Idee? Willst du vielleicht selber mal ein Drehbuch schreiben, komplett? Oder...
Also ich bin jetzt quasi am Aussondieren von neuen Projekten. Ich lese gerade sehr viel Drehbücher und Romane und meine eigenen Geschichten bin ich gerade am Aufschreiben und so weiter und bin sozusagen am Überlegen, was ich als nächste Kinoprojekte machen will. Also da gibt es schon einiges, was sozusagen im Raum steht und es ist jetzt eher eine Frage wo lege ich meinen Fokus wirklich hin.
Okay. Na, ich hoffe auf noch einen Kinofilm.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Also, ich fand diese Erfahrung sehr großartig, jetzt auch durch die Festivals und die Kinotour und so weiter. Es ist einfach unmittelbarer von der Reaktion, weil die Leute dann doch immer, wenn sie ins Kino gehen, ist eine bewusstere Entscheidung, als den Fernseher anzuschalten. Und man merkt auch, wie viel schwieriger es ist, tatsächlich die Leute dazu zu bringen, sie ins Kino zu bringen. Daher natürlich auch dann eine sehr befriedigende Erfahrung, wenn sie denn gehen.
Cool. Ja, verstehe ich. Okidok, dann wünsche ich dir was.
Alles klar, vielen Dank.
Jo, ja. Tschüss.
Alles klar, tschüss, ciao.
Ciao.